some who say, there are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin.
As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
John F. Kennedy spricht vor 450.000 Menschen in West-Berlin. Am 26. Juni 1963 war das. Eine berühmte Rede und ein berühmter US-Präsident. In der Bundesrepublik gab es damals ein richtiges Kennedy-Fieber. Ihr Buch heißt Trinker, Cowboys, Sonderlinge, die seltsamsten Präsidenten der USA. Das ist ein ziemlich lustiger Titel, aber sind amerikanische Präsidenten häufig komische Typen?
Das bezieht sich so ein wenig auf die Vorgeschichte, auf die Biografie der Präsidenten vor den jeweiligen Wahlen. Denn da haben einige eine ganz interessante Geschichte, wie zum Beispiel Teddy Roosevelt, der in den Wilden Westen gegangen ist, auch aufgrund seiner Krankheit. Der hatte Asthma als junger Mann und da die letzten Tage der Pionierzeit miterlebt hat. Da gibt es aber natürlich auch Präsidenten, die Probleme hatten. Darauf zielt das Wort Trinker in der Titelgebung hin, wie Franklin Pierce um die Mitte des 19. Jahrhunderts, der ein ganz tragisches Erlebnis hatte. In der relativ kurzen Zeit zwischen Wahl und Amtseinführung ist bei einem Eisenbahnunglück ist der Sohn des Ehepaars Pierce vor den Augen der Eltern ums Leben gekommen. Und das hat dazu beigetragen, dass er Zuflucht zur Flasche gesucht hat. In Deutschland gibt es oft Karrieren über Gewerkschaften oder ja reine Berufspolitikerkarrieren. Und das Buch handelt von Politikern, die anders waren, die halt auch ein sehr interessantes Vorleben gehabt haben.
Das ist Ronald D. Gerste, Historiker und Sachbuchautor. Er lebt in der Nähe von Washington und hat ein Buch geschrieben über amerikanische Präsidenten. Und über die sprechen wir mit ihm zur US-Präsidentschaftswahl. Heute geht es um Kennedy. In den nächsten Folgen reden wir über Nixon und Obama. Übrigens, 4 Folgen zur Geschichte der Vereinigten Staaten haben wir auch schon gemacht. Übers Waffenrecht, den American Dream, die Religion und die Rolle der USA als Ordnungsmacht. Alles schon online in der Deutschlandfunk-App und sonst überall natürlich auch. Ich bin Jörg Biesler. Lassen Sie uns aber vorher noch mal kurz drauf gucken, was das eigentlich heißt, amerikanischer Präsident zu sein. Die amerikanische Verfassung, die ja schon ein bisschen älter ist, muss man sagen, die macht da ziemlich präzise Angaben. Also wer kann Präsident werden?
Die amerikanische Verfassung und die Wahlgesetzgebung schreiben das relativ genau vor. Es gibt ein Mindestalter. Der Präsident oder die Präsidentin muss mindestens 35 Jahre alt sein und muss born American sein, muss also als amerikanischer Staatsbürger auf die Welt gekommen sein. Und das ist das etwas Skurrile. Die ersten 7 Präsidenten haben diese Bedingung nämlich gar nicht erfüllt. Darunter 2 der ganz Großen, George Washington und Thomas Jefferson, sind ja nicht als Amerikaner geboren worden, sondern als Untertanen des britischen Königs. Der erste Präsident, der diese Bedingung erfüllte, war Martin Van Buren. Im Deutschen würde man betonen Van Buren, da hören Sie schon die Abstammung heraus. Der ist wirklich nach dem Unabhängigkeitskrieg als amerikanischer Bürger geboren. Und der hatte die ganz besondere Eigenheit, was heute auch kaum vorstellbar ist, aber der einzige Präsident, dessen Muttersprache nicht Englisch war, sondern Niederländisch.
Bei uns in Deutschland sind Wahlen ja immer sonntags. Da haben die meisten Leute frei und können deshalb ins Wahllokal gehen. In den USA wird der Präsident immer dienstags gewählt. Und zwar am Dienstag nach dem ersten Montag im November. Also immer zwischen dem 2. und 8. November.
Am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November, es sei denn, der 1. November ist selber ein Dienstag, dann ist es eine Woche später. Der Grund war die Rücksichtnahme auf die katholischen Mitbürger und Mitbürgerinnen in den USA, weil der 1. November ist All Saints Day, Allerheiligen, und da wollte man ihnen nicht den Wahlgang zumuten.
This is Walter Cronkite. Mankind in our newsroom, and there has been an attempt, as perhaps you know now, on the life of President Kennedy. He was wounded in an automobile driving from Dallas Airport into downtown Dallas, along with Governor Connally of Texas. They've been taken to.
Am 22. November 1963 wird John F. Kennedy in Dallas von einem Attentäter erschossen. Der Hobbyfilmer Abraham Zapruder hat das mit seiner 8mm-Kamera festgehalten. Man sieht den offenen Wagen, in dem der Präsident und seine Frau Jacqueline sitzen, die jubelnden Menschen am Straßenrand, dann die Schüsse, die einen Teil des Kopfes von Kennedy wegreißen. Jacqueline Kennedy, wie sie aufsteht, als wolle sie diese Teile in voller Fahrt vom Kofferraumdeckel holen. John F. Kennedy war der 35. Präsident der Vereinigten Staaten im Amt von 1961 bis 1963. Die Bilder von seiner Ermordung, die sind bis heute präsent.
Es ist immer noch präsent und man sieht es ja auch daran, dass Präsidenten, Präsidentschaftskandidaten, Vizepräsidenten einen unglaublich hohen Sicherheitsaufwand haben. Sehr, sehr viele Secret Service Agenten, die teilweise, wie wir beim Attentat auf Donald Trump gesehen haben, auch nicht immer unbedingt bestens positioniert und informiert sein müssen. Also das ist ein amerikanisches Trauma gewesen, der Tag von Dallas, der nachwirkt und der auch so ein bisschen steht für einen Verlust der Unschuld. Die 60er Jahre waren ja eine Phase der Ernüchterung für die USA und das Kennedy-Attentat steht am Anfang, gefolgt von weiteren Gewalttaten gegen Martin Luther King, gegen seinen Bruder Robert Kennedy, gefolgt von Vietnam und gefolgt von Watergate.
Martin Luther King 20 minutes ago died.
Good evening. The Nixon presidency is virtually being overtaken by events tonight. One of Mr. Nixon's.
It may be reported that Senator Kennedy had been shot.
He's been shot?
That's right.
Also es ist eine Zeitenwende, die auch ein bisschen diesen amerikanischen Traum davon, dass man a city upon a hill ist, wie es die Puritaner nannten, ein leuchtendes Beispiel für die Welt. Das ging da in Dallas durch diesen brutalen Mord, gefilmt von mehreren Bystandern, von mehreren Zuschauern. Das ging da allmählich mit verloren.
Ja, Sie haben das Attentat auf Donald Trump erwähnt, der zu dem Zeitpunkt kein amtierender Präsident war, sondern Kandidat. Ronald Reagan ist auch angegriffen worden. Es gibt eine ganze Reihe solcher Vorfälle, Attacken gegen die amerikanischen Präsidenten oder auf die Kandidaten. Gewalt scheint in der politischen Kultur der USA verwurzelt zu sein.
Das kann man so sagen. Gewalt ist ein Teil der amerikanischen Geschichte. Wenn man es sehr ernüchternd darstellen wird, dann wird man ja sagen, nun, die USA sind groß geworden durch Gewalt. Zum einen durch Kriege zum Beispiel gegen ihre Kolonialherren, die Briten, gleich zweimal. Und dann natürlich auch Gewalt gegen die indigenen Menschen in Nordamerika, die ausgehend von den frühen Kolonien an der Atlantikküste ja immer weiter vertrieben, unterdrückt, eingepfercht wurden auf Reservaten. Also diese Gewalt, die Teil der amerikanischen Geschichte ist, die schlägt sich auch in der Politik nieder. Und es gab ja zum Beispiel einen Präsidenten, Andrew Jackson, der eigenhändig jemanden getötet hat. Außerhalb des Militärischen, das jetzt gar nicht mitberechnet, aber der hat im Duell einen Mann erschossen. Und das war zwar Thema im damaligen Wahlkampf 1828, aber es war kein Hinderungsgrund, Andrew Jackson zu wählen. Gewalt ist immer ein Teil auch der amerikanischen Politik. Und wie wir gesehen haben, ist es auch in diesem Jahr der Fall.
Ja, Donald Trump hat ja auch lautstark behauptet, er könne auf der Fifth Avenue einen Menschen erschießen. Die Leute würden ihn trotzdem wählen. Das merkt man ja auch an so markigen Aussagen. Dieses Attentat auf Kennedy, das ist ja vielleicht auch deswegen so dramatisch, auch in der Erinnerung. Einerseits, weil wir die Bilder noch haben, aber andererseits auch, weil Kennedy so ein Hoffnungsträger war, dessen Präsidentschaft dann mit den Schüssen zu Ende gekommen ist. Jung und gut aussehend, neue Ideen, brillanter Redner. Aber die Familie von Kennedy, die spielte wohl auch eine Rolle dabei, dass er Präsident geworden ist. Erstens hatte die Familie ziemlich viel Geld und der Vater war sehr ehrgeizig und wollte ihn unbedingt ins Präsidentenamt bringen.
Joseph Kennedy, der Vater von Präsident John F. Kennedy, ist ja so etwas wie die graue Eminenz, nicht nur der Kennedy-Familie, sondern auch der amerikanischen Präsidentschaftsgeschichte. Ein sehr ehrgeiziger Aufsteiger, der zu viel Geld gekommen ist, nicht nur durch legale, gesetzestreue Geschäfte, auch durch Dinge, die im Dunkeln liefen. Und er hatte einen immensen Ehrgeiz, der zunächst auf sich selbst zielt. Er hatte geglaubt, dass er möglicherweise Präsident werden könne, allerdings seine Zeit als Botschafter in Großbritannien und seine, nennen wir es mal, fragwürdige Einstellung zum sich aufbauenden Konflikt zwischen der britischen Demokratie und Nazi-Deutschland haben diese Karriere natürlich verunmöglicht. Er hat diesen Ehrgeiz dann projiziert auf seinen ältesten Sohn, der ebenfalls Joseph hieß, der aber im Ersten Weltkrieg umgekommen ist. Und dieser Ehrgeiz ging danach nahtlos quasi über auf den zweitältesten Sohn, auf John Fitzgerald Kennedy, der direkt mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zum Politiker aufgebaut wurde, mit deutlicher, wichtiger Unterstützung durch das Geld des Vaters und durch die Verbindungen von Joseph Kennedy Senior.
Aber das Geld vom Papa, das hätte alleine wahrscheinlich nicht gereicht. John F. Kennedy war auch ein talentierter Politiker und ein guter Redner. Das hatte sich schon im ersten TV-Duell der Geschichte gezeigt, das Kennedy klar gewonnen hat gegen Richard Nixon. Über TV-Duelle haben wir übrigens auch schon eine Folge von Der Rest ist Geschichte gemacht.
Good evening. The candidates need no introduction. In the election of 1960 and with the world around us, the question is whether it will move in the direction of freedom, in the direction of the road that we are taking, or whether it will move in the direction of slavery.
Many of us can agree with it. There is no question but that we cannot discuss.
Es gibt Zeitzeugen, die sagten schon lange bevor er Präsident wurde, wenn der einen Raum betritt, verstummen die Gespräche und die Herzen aller, vor allem der Frauen, fliegen ihm zu. Und das konnte er, diese Eigenschaft, Menschen zu begeistern, Menschen in seinen Bann zu ziehen, die konnte er voll ausspielen in den historischen Great Debates, den ersten live übertragenen Fernsehdebatten zwischen zwei Präsidentschaftskandidaten im Herbst 1960. John F. Kennedy für die Demokraten gegen Richard Nixon für die Republikaner. Nixon, amtierender Vizepräsident der USA, also mit 8 Jahren Erfahrung im zweithöchsten Staatsamt. Und zumindest in der ersten, der wichtigen Debatte, die ganz wesentlich viele Menschen, viele Zuschauer beeinflusst hat, war das ein ganz klarer Sieg für Kennedy aus verschiedenen Gründen. Das eine war das Optische. Richard Nixon hatte einen grauen Anzug an und saß vor der grauen Studiowand. Er hatte eine Verletzung hinter sich, hat auch auf das Schminken verzichtet, sodass man im Laufe der Sendung seine Schweißperlen auf der Stirn sah. Kennedy, als er das Studio betrat, ein Zeitzeuge schreibt, das ist, als ob ein junger Adonis hereintritt. Dunkelblauer Anzug, hat also wirklich auch sinnbildlich Kontrast vor dem Studio-Hintergrund abgegeben. Und seine Ausdrucksweise, wie er sich direkt in die Kamera wandte, wie er die Zuschauer ansprach, das war unglaublich souverän für einen Politiker, der damals gerade 43 Jahre alt war. Und wenn sein Kontrahent Nixon sprach, hat Kennedy nur leise vor sich hingelächelt, während die Kamera bei den Redeabschnitten von Kennedy Nixon zeigte, der finster vor sich hinblickt. Also es war optisch ein unglaublicher Kontrast. Das andere aber, was man noch sagen muss, Kennedy war nicht nur einfach gut aussehend, er war auch smart, er hatte Wissen und das hat er verbreitet. Denn das, was er in dieser ersten und den darauffolgenden Debatten des Jahres 1960 sagte, das war fundiert. Er verstand von Wirtschaft einiges, vor allen Dingen aber von Außenpolitik, was 1960 in weitaus stärkerem Maße als in der Gegenwart ein ganz wichtiges Thema war, auf dem sich immer weiter hochschaukelnden Kalten Krieg. Und die souveräne Art, wie er mit den Themen umging, hat sehr viele Menschen beeindruckt. Dennoch ist zu sagen, die Leute, die die Debatte im Radio hörten, die hatten nicht unbedingt den Eindruck, dass Kennedy so deutlich besser ist, aber die im Fernsehen, die Fernsehzuschauer, die waren vollkommen von ihm angetan und da hat auch dieser Charme und dieser optische Aspekt natürlich eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Er konnte die Sachen aber auch ziemlich gut auf den Punkt bringen. In seiner Antrittsrede als Präsident hat er diesen berühmten Satz gesagt, die Amerikaner sollen nicht fragen, was das Land für sie tun kann, sondern was sie für ihr Land tun können.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Das ist schon eine ziemlich brillante Formulierung. Wie kam die an bei den Amerikanerinnen und Amerikanern?
Die Antrittsrede von John F. Kennedy im Januar 1961 gilt bis heute als die Inaugural Address schlechthin. Also eine wunderbar gelungene Rede, die gar nicht mal so lang war, aber die alles Wesentliche umfasste und die Menschen wirklich elektrisierte. Nun muss man sagen, hinzu kommt natürlich, wenn man sie im Abstand von einigen Jahren liest oder hört, kommt die Aura dieser Epoche, dieser Aufbruch, den Kennedy zu verkörpern schien. Er sagte auch in seiner Rede, die Fackel ist an eine neue Generation übergeben worden. Eine Generation, die den Krieg erlebt hat, den Zweiten Weltkrieg, und die einen ja doch etwas gefährlichen Frieden mitten im Kalten Krieg erlebt hat. Und das ging vielen Menschen sehr, sehr nah. Und auch da muss man sagen, war der optische Eindruck noch etwas, was hinzukam. Denn die Vereidigung im Januar 1961 fand an einem der kältesten Tage statt, die es in Washington je gegeben hat. Der Schnee lag, bei den Menschen sah man den Atem in der Luft und Kennedy hat darauf verzichtet, jetzt also einen Hut zu tragen oder irgendwie dicke Kleidung zu tragen. Er wirkte auch da sportlich, vital, ein Mann, der in die Zukunft wies.
Ja, nicht nur in die Zukunft, auch ins Weltall. Er hat den Amerikanerinnen und Amerikanern versprochen, einen Menschen zum Mond zu bringen und auch heile wieder zurück auf die Erde. Das war 1961 eigentlich eine völlig verrückte Ankündigung. Die USA lagen im Rennen um den Weltraum deutlich hinter der Sowjetunion. Eigentlich konnte kein Mensch dran glauben. Er hat es trotzdem geschafft, die Leute es glauben zu machen.
Ja, die USA sind etwas traumatisiert worden mit dem Beginn des Raumfahrtzeitalters. Denn erst kam der Sputnik-Schock, als 1957 der erste Satellit nicht der von den USA gebaute Explorer war, sondern der Sputnik der Sowjetunion. Und vier Jahre später kam der Juri Gagarin-Schock, der erste Mensch im Weltall, war halt ein sowjetischer Kosmonaut und kein Amerikaner. Und gerade deswegen hat Kennedy dieses Ziel gesetzt. Und er hat in einer anderen berühmten Rede ja gesagt, wir wollen zum Mond gehen, nicht weil es einfach ist, sondern weil es hart ist. Because it's hard. Unter ganz großem Beifall.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one that we're willing to accept. One we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
Also er hat die Nation auf diese Aufgabe verpflichtet und sie haben ja dann auch die Amerikaner mit allen Mitteln, die sie hatten, mit all ihrer Kraft in der Wissenschaft, in der Technik, in der Industrie, dieses Apollo-Programm betrieben. Mercury erst, dann Gemini, dann Apollo. Und der Tod von Präsident Kennedy im November 1963, das war nochmal so ein Impetus. Das war die nationale Verpflichtung, diese Vorgabe des Märtyrerpräsidenten, wie man ihn dann ja auch sah, zu erfüllen. Und es ist ja trotz der Katastrophe mit den Apollo 1 Astronauten, es ist ja doch noch gelungen, in diesem Jahrzehnt, in den 60er Jahren, nämlich im Juli 1969, Menschen auf den Mond und wieder gesund zurückzubringen.
Kennedy war aber nicht nur der Präsident, der die Amerikaner in den Weltraum gebracht hat. Er war auch einer, der sie quasi vor dem Atomkrieg gerettet hat. Die schwierigste Zeit seiner Amtszeit, seiner Präsidentschaft, die war wahrscheinlich die Kuba-Krise. Die Sowjetunion war da gerade dabei, Mittelstreckenraketen mit Nuklearsprengköpfen auf Kuba zu stationieren. Also wirklich nah an der amerikanischen Küste. Damals stand es spitz auf Knopf, ob die beiden Atommächte gegeneinander in einen wirklich harten Krieg ziehen. Was hat Kennedy gemacht, um die Lage zu entschärfen? Wie hat er das geschafft?
Kennedy hat die Gefahr erkannt. Er hat also nicht lange gezögert, als man ihm die Satellitenfotos und vor allem die Fotos von Aufklärungsflugzeugen der Air Force und der Navy vorlegte. Er hat die Gefahr erkannt. Er hat sie benannt in einer Fernsehansprache an die amerikanische Nation, hat vorher eine Reise unterbrochen und mit der Begründung, er hätte schnupfen müsse, zurück ins Weiße Haus.
From his office in the White House. Good evening, my fellow citizens. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere.
Und er hat diese Gefahr sehr, sehr deutlich gemacht. Und dann hat er einen Mittelweg gefunden zwischen zurückweichen, den Sowjets also diesen ja taktischen, strategischen Coup gelingen zu lassen, in Kuba Raketen zu stationieren und andererseits den Wünschen manch seiner Militärs zu einem massiven militärischen Schlag gegen Kuba, was bedeutet hätte, dass sowjetische Soldaten umgekommen wären und das hätte einen Krieg ausgelöst. Und Kennedys Weg war der Mittelweg, in dem Sinne, dass die US Navy keine Schiffe, die Raketen transportieren, nach Kuba durchlässt. Es gab ein paar Situationen auf dem Meer dann, wo es ein bisschen brenzlig wurde, auch weil ein sowjetisches U-Boot dann einen amerikanischen Zerstörer im Fadenkreuz hatte, aber glücklicherweise rechtzeitig auf das Abfeuern eines Torpedos verzichtete. Also dieser Weg, die sowjetischen Schiffe zu stoppen, viele von denen waren ja erst auf dem Anmarsch, waren noch weit von der Krisenregion entfernt, hat auch Zeit gegeben für diplomatische Verhandlungen. Und da hat Kennedy den Mann eingesetzt, zu dem er uneingeschränktes Vertrauen hatte, nämlich seinen Bruder Robert Kennedy, der als Justizminister an seinem Kabinettstisch saß, der Kontakte über befreundete Journalisten zu sowjetischen Politikern fand. Und es ist dann zu einer Lösung der Krise gekommen, bei der beide Seiten ihr Gesicht wahren konnten. Die Sowjetunion zog ihre Raketen aus Kuba ab und die USA haben etwas später ihre übrigens veralteten Mittelstreckenraketen aus der Türkei abgezogen.
Nicht nur John F. Kennedy ist in Erinnerung geblieben, seine ganze Präsidentenfamilie, die jedenfalls von außen betrachtet so perfekt aussah. Die Kennedys waren jung und gut aussehend, auch die Kinder, die im Oval Office vor den Kameras herumturnen. Dieses demonstrative Familienidyll, das hat Kennedy sicher auch politisch geholfen. Aber dann sind da ja auch seine vielen Affären und Berichte über sein obsessives Sexleben.
Also das Familienleben in der öffentlichen Wahrnehmung Kennedys eine ganz große Rolle spielte, trug dazu bei, dass die Menschen fasziniert waren von ihm. Man konnte ja in politischen Fragen anderer Meinung sein. Es hat ja ein Großteil der Wählerinnen und Wähler hatten ja den Gegenkandidaten gewählt. Aber das persönliche Auftreten von ihm selbst zusammen mit seiner Familie, das zog die Menschen in den Bann. Und die Berichte in den Illustrierten über die kleinen Kinder, die Bilder von der immer eleganten, sportiven Ehefrau Jackie, vor allen Dingen dann deren Fernsehreportage. Sie ließ ja eine grundsätzliche Restaurierung, Renovierung im Weißen Haus vornehmen und hat dann in einer Live-Übertragung sozusagen die Amerikanerinnen und Amerikaner durch das restaurierte Weiße Haus geführt. Das war unglaublich wirkungsvoll.
Those are beautiful wing chairs over there.
They are pretty. They're rather interesting because they're American, as is all the furniture in this room, made in New England about 160 years ago.
Und so kleine Kinder im Weißen Haus, das gab es nur einmal, nämlich 60 Jahre vorher unter Teddy Roosevelt, da berichteten damals die Zeitungen 1905 zwar auch, aber es gab halt noch kein Fernsehen. Aber das war eine ganz, ganz wichtige Rolle, die die Familie für sein Image spielte. Die andere Seite, die Schattenseite im Leben von John F. Kennedy, war zu seinen Lebzeiten und zu seiner kurzen Amtszeit nur wenigen bekannt. Heute unvorstellbar ist, dass die Journalisten zurückhaltend waren. Die wussten von seinen Affären. Die wussten, wie sexbesessen er war, aber es war kein Thema. Es wurde nicht berichtet, wurde nicht ausgebreitet. Und die Wahrheit über diese Seite des Privatlebens kam es nach seinem Tod sukzessive ans Licht und hat das Image natürlich verändert. Aber es ist nicht so, dass deswegen Kennedy jetzt als eine negative Person wahrgenommen wird. Es ist eine kleine Portion von Verruchtheit, die durchaus zu seiner Persönlichkeit, zu seiner Biografie beigetragen hat, die man nach wie vor bewundern kann, wenn auch mit Einschränkungen.
1000 Tage war er im Amt, bis er durch das Attentat in Dallas gestorben ist, da umgebracht wurde. Es war also eine kurze Amtszeit, muss man sagen. Trotzdem ist vielleicht noch viel von Kennedy übrig, also mehr als von anderen Präsidenten. Vielleicht auch gerade deshalb, weil dieser Tod so spektakulär war und gleichzeitig auch so viele Legenden hat sprießen lassen, weil man lange gerätselt hat und eigentlich immer noch rätselt, was genau passiert ist bei diesem Attentat?
Ohne Zweifel kann man sagen, dass der Tod von Kennedy, der von Gerüchten, von Spekulationen umrankt ist, zu seinen Leistungen und zu seiner Persönlichkeit beiträgt, ihn aus der Liste der Präsidenten irgendwie herauszuheben. Also die Kennedy-Jahre, die haben in der Erinnerung, auch wenn es nun über 60 Jahre her ist, ein bestimmtes Flair. Zum einen der Aufbruchsgeist, der Weg in den Weltall, die Bürgerrechtsbewegung, der sich, wenngleich mit etwas Verzögerung, dann angeschlossen hat, aber auch dieses, wie in einer griechischen Tragödie, dieses unglaubliche Ende, wo der junge Präsident, der noch viel vorhatte, dann durch so eine brutale Gewalttat aus dem Leben gerissen wird. Das ist eine besondere Geschichte in der amerikanischen Präsidentenhistorie. Und das wird es immer bleiben und eine herausragende Biografie sein, so ähnlich wie Abraham Lincoln, der das Land auch durch schwerste Zeiten führte und der auch von Mörderhand daran gehindert wurde, seine zweite Amtszeit zu vollenden. Also da geht eine große politische Leistung und ein bemerkenswerter persönlicher Charakter über in einen Mythos.
John F. Kennedy, ein mythischer US-Präsident. Im nächsten Bonustrack über die US-Präsidenten geht es um einen, dessen Ruf vielleicht zu Unrecht ziemlich ruiniert ist. Richard Nixon, der gegen Kennedy angetreten ist bei der Präsidentenwahl, aber erst 1969 selbst Präsident wurde.
Sie haben eine sehr unterschiedliche Biografie, aber Sie haben auch viele Gemeinsamkeiten. Und das Showdown zwischen Ihnen beiden 1960 war fast irgendwie vorgezeichnet.
Vielen Dank an Ronald D. Gerste. Regie, Musik und Produktion Robert Hausburg, Recherche und Redaktion Monika Dittrich. Im nächsten Bonustrack also geht's um Richard Nixon und unsere vier Folgen zur US-Präsidentschaftswahl, in denen wir versuchen, uns die Vereinigten Staaten zu erklären, die stehen schon vollständig online. Ich bin Jörg Biesler. Und wenn ihr euch für Außenpolitik interessiert, dann empfehle ich euch den Weltspiegel-Podcast. Da erzählen Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten aus ihren Regionen mehr, als sie in den Nachrichten unterbringen können. Jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Tschüss.